Ja, vielen Dank, lieber Hauskreis, für dieses herrliche Lied, in Christus geborgen zu sein. Das ist echte Freude. Letzten Sonntag sagte Arno K. wohl so in einem Nebensatz, einen Satz, der mir hängen geblieben ist. Und zwar, Unzufriedenheit steckt an. Wenn man selbst unzufrieden ist, dann wirkt sich das auf die Mitmenschen aus, mit denen man zu tun hat. Ich möchte diesen Satz ein wenig umändern und sagen, Zufriedenheit kann aber auch anstecken. Ja, und darüber möchte ich heute ein wenig mit euch nachdenken, über Zufriedenheit. Ich wünsche mir, dass diese Predigt heute uns dazu anregt und motiviert, zufriedene und dankbare Menschen zu werden. Weil wir als Christen nämlich wirklich allen Grund dazu haben, dankbar und zufrieden zu sein. Ich möchte uns einen Text vorlesen aus dem Philipperbrief, das Kapitel 4, ab Vers 10 bis Vers 15. Die Verse möchte ich euch vorlesen. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können, schreibt Paulus an die Philipper. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis, und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen, als ihr allein. Vers 16 nehme ich auch dazu, denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Darüber freut sich der Paulus hier. Die Philipper, die haben ihn unterstützt und die haben den Epaphroditus zu Paulus geschickt, der ihm Gaben gebracht hat, wo er im Gefängnis war. Und dafür ist Paulus hier den Philippern dankbar. Und beachtlich ist hier die Freigebigkeit der Gemeinde, die ihn unterstützt hat. Und das nicht zum ersten Mal, auch vorher schon schreibt er, wo er aus Mazedonien aufbrach, habt ihr mich unterstützt. Und es ist eine Gemeinde, die ihr Herz nicht an ihr Geld gehängt hat und die da freigebig war, die bereit war, Paulus zu unterstützen. Das wollte ich nochmal so mit anmerken. Das ist eine besondere Eigenschaft, finde ich, der Gemeinde in Philippi. Den Vers 11 und den Vers 12 möchte ich uns nochmal vorlesen. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und dann zählt er auf, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Paulus sagt, ich habe es gelernt, zufrieden zu sein. Und dann zählt er auf, ob arm, reich, satt, hungrig, Überfluss zu haben oder auch Mangel zu leiden. Und ich möchte uns eine Frage stellen. Müssen wir es lernen, zufrieden zu sein, auch wenn wir satt sind, reich sind und Überfluss haben? Müssen wir auch dann lernen, zufrieden zu sein? Oder müssen wir nur lernen, zufrieden zu sein, wenn wir Hunger haben, wenn wir Mangel leiden und wenn wir arm sind? Wäre dies so, dann müssten wir, glaube ich, hier in diesem Gemeindehaus jetzt nur durch und durch zufriedene Menschen sein, wenn dies so wäre. Weil uns geht es gut. Wir haben, das behaupte ich mal, wir sind reich, wir sind satt und wir haben Überfluss. Wir merken, wir müssen es trotzdem lernen. Und Paulus sagt das auch so, ich habe es lernen müssen, zufrieden zu sein. Es liegt nicht in unserer Natur, es ist uns nicht angeboren. Und ich glaube, ein großer Punkt, weshalb das so ist, ist das Vergleichen. Ja, es gab mal eine Studie, die durchgeführt wurde, wo man unter anderem dann gefragt wurde, wenn du die Gelegenheit hast, im Jahr 50.000 Euro zu verdienen und deine Kollegen alle 40.000 Euro. Oder du hast die Gelegenheit, 60.000 Euro im Jahr zu verdienen und deine Kollegen aber alle 70.000. Wofür würdest du dich dann entscheiden? Ja, und die absolute Mehrheit hat sich dafür entschieden, nur 50.000 zu verdienen, die Kollegen aber dafür nur 40. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dieses Vergleichen mit unseren Menschen, die um uns herum sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, womit wir zu tun haben in unserem Alltag. Ja, ob es das Auto ist, das Haus, die Kleidung, meinetwegen die Tapeten im Wohnzimmer. Ja, oder der Erfolg, die Anerkennung, das Gehalt. Wir neigen doch schnell dazu, uns mit den Menschen, die um uns herum sind, uns zu vergleichen oder auch das Gefühl haben, wir müssen uns irgendwie vergleichen und anpassen und schauen. Meine Frau und ich, wir waren mehr oder weniger dazu gezwungen, uns ein neues Auto zu kaufen. Und ich habe nie gedacht, dass ich so glücklich und so dankbar über einen Ford Galaxy sein werde. Ich habe mich so riesig über das Auto gefreut, dass wir es haben. Und freue ich mich auch immer noch. Nur dann, ein paar Wochen später, hat sich die Gelegenheit ergeben, ein noch besseres Auto zu fahren. Ich meine jetzt hiermit nicht ein T4 oder ein T5, aber ein schnelleres Auto. Und ich merkte, irgendwie kam da wieder so eine Unzufriedenheit hoch. Wo ich gedacht habe, Mensch, das darf doch nicht sein. Gerade eben habe ich noch erzählt, wie froh ich bin, dass ich ein anderes Auto habe und dass es einfach gut geklappt hat alles und dass ich Gott dankbar bin, dass er da irgendwie geholfen hat, ein Auto zu finden, das passt. Und irgendwie kam aber wieder Unzufriedenheit hoch. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, wo wir lernen müssen und wo wir dranbleiben müssen, zufrieden zu sein. Paulus schreibt auch an die Epheser 5, Vers 20, sagt, allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich muss gestehen, dass ich gerade diesen Vers immer so in die Richtung verstanden habe, wenn es dir nicht so gut geht, dann musst du auf jeden Fall trotzdem auch danken. Ja, da es mir eigentlich relativ gut geht, hat man das irgendwie übersehen. Ja, und daran nicht wirklich gedacht. Man hatte immer das Gefühl, dann, wenn es schlecht ist, dann musst du aufpassen, dass du auch dankbar bist. Aber wie viel mehr, wenn es dir gut geht? Und wenn es uns gut geht, wenn wir Überfluss haben, wenn wir genug zum Essen haben, da sollen wir genauso dankbar sein. Und wenn wir uns da mal die Mühe machen, darüber nachzudenken, wofür wir alles dankbar sein können und auch dankbar sein sollen, da werden wir, glaube ich, eine ganz, ganz lange Liste zusammenbekommen. Und das ist auch gut, sich mal tatsächlich eine Liste aufzuschreiben, wofür man alles dankbar ist. Und wir werden ganz, ganz viel Grund haben, Gott zu danken und im Endeffekt gar nicht aufhören wollen und aufhören können. Es gibt einen Spruch, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ja, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Dankbarkeit führt auch zur Zufriedenheit. Ja, wenn wir so diese Aufforderung von Paulus nachkommen, sag Gott Dank alle Zeit, dann werden wir auch zur Zufriedenheit kommen. Auch im Philipperbrief, woraus ich den ersten Text gelesen habe, fordert Paulus dazu auf, dankbar zu sein. Und er sagt in Philipper 4, den sechsten Vers, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, da haben wir auch den Punkt, selbst wenn man Sorgen hat, selbst wenn man Nöte hat und man in dieser Situation steckt, dass man in Flehen und Bitten vor Gott kommt, selbst in diesen Situationen sollen wir dankbar sein und auch Danksagung in unseren Gebeten Gott sagen. Die Definition von Zufriedenheit ist, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als was man hat. Nichts anderes verlangen, als was man hat. Und wer kann dann zufrieden sein, wenn nicht ein Christ? Ein Mensch, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Der das Recht hat, sich Kind Gottes zu nennen und der die Aussicht hat, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Den Vater zu sehen. Was will man da mehr? Und doch stehen wir in der Herausforderung, es zu erlernen. Und immer wieder uns darin zu üben, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben und mit den Dingen, die Gott uns gibt. Mit dem Beruf, mit dem Alltag, in dem wir uns befinden, in dem wir uns bewegen. Und ich möchte hier nicht missverstanden werden. Das soll nicht heißen, dass wir wenn wir die Gelegenheit haben, irgendwie uns meinetwegen auf Arbeit weiterzubilden, dass wir das alles abschlagen sollen und sagen, nein, das brauche ich nicht, ich bin zufrieden. Oder wenn es dran ist, die Wohnung zu wechseln, dass wir sagen, nein, das mache ich nicht, ich möchte zufrieden sein. So soll das nicht gemeint sein. Aber wenn ein Wohnungswechsel meinetwegen nicht dran ist oder Gott uns einen Beruf gegeben hat, einen Arbeitsplatz gegeben hat, dann haben wir auch die Verpflichtung, da zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gibt. Ich habe mich mal mit einem Christen unterhalten, kam aus Lager, ein ganz lieber Bruder im Herrn, und er erzählte mir, dass er unzufrieden und unglücklich auf seiner Arbeit ist, weil er ausgenutzt wurde. Er hatte einen Beruf dort in der Firma erlernt, durfte darin aber nicht arbeiten, wurde nur so als Reserve warm gehalten, wenn mal jemand krank war oder im Urlaub war, durfte er wieder in seinen Beruf. Ansonsten musste er nur Aushilfstätigkeiten machen, und er war unglücklich da und unzufrieden. Und er wollte gerne irgendwie weitermachen, etwas, was auch gut war. Er wollte gerne sich einen Meister machen. Und Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen. Das war zufällig. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht's aus, ob er denn den Meister gemacht hat. Er sagte, nein, ich habe das nicht gemacht. Ich bin zufrieden geworden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich bin zufrieden geworden, sagte er mir. Und er arbeitet da weiter und ist Gott dankbar für seinen Arbeitsplatz. Es darf nicht unser Lebensziel und Lebensinhalt werden, hier ein möglichst angenehmes und bequemes Leben aufzubauen. Gott hat uns hier reich gesegnet, mit guten Dingen, mit Häusern, mit den Kleidung, die wir haben, mit all den Sachen, die er uns gibt. Und lasst uns da auch zufriedene Menschen sein und dankbare Menschen. Und darauf bedacht sein, dass genau diese Sachen, die Gott uns gibt, dass wir die nicht zu unserem Schatz machen. Denn genau dazu kann, glaube ich, Unzufriedenheit führen, dass man dann anfängt, sich dann Schätze zu sammeln in diesen materiellen Dingen. Und genau davor warnt Jesus selbst und sagt in Lukas 12, Vers 13, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Ja, und dann erzählt Jesus ihnen das Gleichnis von dem reichen Mann, der eine große Ernte hatte und der die Scheune abreißen ließ und eine größere baute und der den Wohlstand genießen wollte. Und er hatte auf viele Jahre vorgesorgt, und Gott denkt darüber, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ist es falsch, wenn wir genug verdienen und genug haben zum Leben? Ist es nicht. Ist es nicht. Aber es darf nicht zu dem werden, wofür wir leben. Und genau das war aber bei dem reichen Mann der Fall. Er wollte sein Leben genießen und den Wohlstand genießen, den er sich erarbeitet hat. Weiter sagt Jesus in Vers 29, und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Es ist nicht unser Lebensinhalt, danach bestrebt zu sein, irgendwann einmal eine möglichst gute und reiche, große Rente zu sicher zu haben, sondern vielmehr, und das sagt er in Vers 31, sollen wir nach dem Reich Gottes trachten. Ja, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Christus soll derjenige sein, für den wir leben. Und da sollen all diese oft materiellen Dinge, weswegen wir unzufrieden sind, nicht zu unserem Schatz werden. Sondern, Jesus sagt selbst, gebt es ab, seid da freimütig. Und das ist das, was wir auch von der Gemeinde aus Philippi so sehen konnten. Ja, was ich am Anfang erwähnt habe, sie waren bereit abzugeben und den Paulus da zu unterstützen. Ich möchte noch ein paar Verse von Paulus vorlesen aus dem Timotheusbrief. Also das ist der erste Timotheusbrief, das 6. Kapitel, Vers 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Ja, diesen Vers möchte ich noch einmal in einer anderen Übersetzung lesen. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Mit wenigem zufrieden geben. Ein gottesfürchtiges Leben ist, was den irdischen Besitz betrifft, auch mit wenigem zufrieden. Ja, und die Vergänglichkeit und die Hinfälligkeit so des materiellen Lebens, das ist einem Christen so völlig, völlig klar. Und wenn man Gott als seinen Herrn anerkennt, dann kann man nicht zwei Herren dienen. Ja, das geht nicht, dass wir da beiden Herren dienen. Und dann Vers 7 weiter, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Was für eine deutliche Warnung, wie Paulus in Timotheus schreibt. Welch eine große Gefahr hinter Geldliebe steckt. Und dahinter steckt irgendwie dieses Materialistische zu seinem Lebensziel zu machen. Ein Prediger sagte mal, und ich meine, dass es Hans-Peter Reuer war, ich bin mir dann nicht mehr ganz sicher, dass man so als Christ die Geldliebe mit vielen frommen oder halbwegs positiven Begriffen umschreibt. Ja, er kann mit Geld umgehen, er ist sparsam, ja, er weiß, wo man sparen kann, er weiß, wo man Geld behalten kann. Dem reichen Jüngling wurde genau diese Geldliebe zum Verhängnis, weil sie ihm im Weg stand. Na, und Jesus sagt selbst, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Warum ist das so? Dass es so schwer ist und dass Jesus hier so ein Bild gebraucht vom Kamel und dem Nadelöhr. Weil man in der Gefahr steht, an diesem Reichtum zu hängen und sein Herz daran zu verlieren. Und das genau war das Problem des reichen Jünglings. Er wollte Jesus nachfolgen. Er wollte das. Er hatte den Wunsch, dann sagt Jesus, dann verkauf deine Sachen und gib es den Armen. Dann drehte er sich um und ging weg, weil sein Herz daran hing und weil er nicht bereit war, das da aufzugeben. Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was Gott mir gibt. Und er hat in seinem Leben auch beide Seiten kennengelernt. Da, wo er viel hatte, wo er Überfluss hatte, aber auch die andere Seite, wo er wenig hatte. Und er sitzt im Gefängnis, wo er diesen Brief schreibt und spricht von Freude und Dankbarkeit und ist mit dem, was Gott ihm gibt und wo Gott ihn reingestellt hat, zufrieden. Ja, und er spricht davon, dass selbst in dieser Situation Gott ihn gebraucht, um das Evangelium weiterzugeben. Dass andere Menschen dann dadurch davon erfahren. Er ist auch in dieser Situation zufrieden. Abschließend, möchte ich uns einfach Mut machen, mit dem zufrieden zu sein, was Gott uns gibt. Und das ist etwas, was wir lernen müssen und was uns nicht so im Blut liegt, sage ich mal. Ich möchte nochmal zum Schluss die drei Verse vorlesen, Philipper 4, 11 bis 13, die auch so erklären, weshalb Paulus in der Lage war, auch in diesen Situationen zufrieden zu sein. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut. sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Und dann kommt der Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, und das ist der Schlüssel. Wie geht es, dass Paulus auch in solchen Situationen zufrieden ist? Durch Christus ist er in der Lage dazu. Und ich wünsche mir, dass wir auch dahin kommen und das so sagen können. Durch Christus bin ich zufrieden und Gott dankbar für das, was er mir gibt und für die Situation, in die er mich hineinstellt. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt noch die Zeit zum Gebet nehmen. Wir können gerne dazu aufstehen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Ja, mein lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Vorbilder des Glaubens, die wir so in der Bibel haben. Ich danke dir für den Paulus, der ja im Gefängnis sitzt und da zufrieden ist und dankbar ist und Freude erlebt, Herr, weil er ein Kind Gottes ist und weil du, Jesus, es bist, der es möglich macht, Herr. Danke dafür, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und dass wir mit dir leben dürfen, dass wir so diesen Blick und die Freude auf die Ewigkeit haben, einmal im Himmel zu sein und Gemeinschaft mit dem großen Gott haben zu dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das nicht im Alltag so aus den Augen zu verlieren, sondern da wirklich das immer wieder vor Augen zu haben und zufrieden zu sein und dankbar zu sein für dem, was du uns gibst. Denn in Jesus haben wir alles, in Jesus haben wir das ewige Leben und in Jesus haben wir das Heil. Und ich danke dir dafür, dass du uns das gibst, Herr. Danke dafür, dass du bei uns bist und dass du auf deine Gemeinde aufpasst, Herr. Amen.